Sapson in neuem Gewand, die neue Kollektion. Was sagt ihr dazu? Ne? Ist ja Wahnsinn, oder? Also ich habe ein bisschen mehr Zustimmung für mich. Damit habe ich gerechnet, mit Applaus und sowas. Ja. Danke. Ja, genau deswegen haben wir das nämlich gemacht. Wir wollten einfach mal uns ein bisschen schick anziehen. Einfach, weil es zum Thema passt und weil wir es können. Und da haben wir auch gedacht, dass dann auch mal jemand sagt, siehst schick aus. Aber die meisten kommen so und sagen, was ist denn hier los? Warum ziehen die sich so komisch an? Was machen die da? Also ich fühle mich jetzt überhaupt nicht zugehörig, wenn die hier so komisch rumlaufen. Keine Sorge, das machen wir auch in Zukunft nicht mehr. Aber es ist interessant, was da passiert, wenn man das einfach mal ausprobiert mit so einer Corporate Identity. Es funktioniert nämlich ziemlich gut. Der Hintergedanke ist, dass man einfach irgendwie unverkennbar, einzigartig sein möchte als Firma und irgendwas hat, was die Leute verbindet. Und das haben wir Anzugträger geschafft. Wir sind irgendwie hier einzigartig und haben was, was uns verbindet und für die anderen sofort erkennbar macht. Das will man eigentlich mit so einer Corporate Identity erreichen, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel die Anzüge sieht, dass man sofort weiß, woher der Wind weht. Daher also kommt das. Das sind die. Man versucht quasi in einem Unternehmen eine bestimmte Geschichte zu erzählen. Also eine Identität, eine gemeinsame Identität wird immer durch eine Geschichte geprägt, die man sich zusammen erzählen kann. Also vielleicht kannst du an irgendeinen alten Freund oder eine Freundin von dir denken, die du nach 5 Jahren mal wieder triffst und ihr erzählt euch zusammen die Geschichten von damals. Und jeder fällt dem anderen so ein bisschen ins Wort und erzählt die Witze zu Ende und es ist wahnsinnig lustig, es lacht keiner außer ihr. Aber es ist eure Geschichte und es verbindet euch und es macht euch irgendwie einzigartig. Es ist eure Corporate Identity, die wird durch eure Geschichte geprägt. Und ich habe mich gefragt, welche Geschichte erzählt man sich eigentlich über die Christen? Das sind die, die sich sonntags immer treffen und zusammen ganz laut singen. Oder das sind die, die gegen Sex vor der Ehe sind. Jetzt höre ich nicht so viel Amen. Das sind die, die nicht immer nur an sich denken. Ich weiß nicht, welche Geschichte erzählt man sich über die Christen? Und noch mehr würde mich eigentlich interessieren, welche Geschichte erzählst du über die Christen, vielleicht über dich? Wie geht sozusagen die Corporate Identity der Christen und wie erzählst du sie? Und der Text, den wir uns heute anschauen, der steht in Johannes 20 und der erzählt sozusagen seine Variante der Geschichte über uns Christen. Und das Interessante daran ist, dass er eigentlich es schafft, die ganz große Weltgeschichte, sage ich mal, von Anfang bis heute in einen ganz kleinen Text reinzubringen und damit noch eine Geschichte zu schreiben, die sich immer wieder ereignet. Die zwar einmal genauso passiert ist, aber die Ereignisse, die dort vorkommen, die passieren immer wieder. Und ich glaube, die passieren auch in unserem Leben, in unserem Keller, in da, wo du arbeitest, in deinem Leben. Ich glaube, dass diese Geschichte auch unsere Geschichte ist. Und das Spannende genau an diesem Text finde ich, dass er meine Art, über uns Christen nachzudenken, in den letzten Jahren extrem geprägt hat, weil ich diesen Text so für mich entdeckt habe. Und deswegen bin ich auch ganz heiß darauf, jetzt mit euch mal durch diesen Text durchzugehen, einfach mal zu gucken, wie das auch unsere Geschichte ist, meiner Meinung nach. Also die Geschichte beginnt in einem Raum, vielleicht ähnlich wie diesem, vielleicht in einem Keller, auf jeden Fall gut versteckt, auf jeden Fall gut verschlossen. Und in der Luft, da hängt Angst, da hängt Entmutigung, wie ein zäher Nebel, der sich über Nacht gebildet hat. Der sich gebildet hat, als ihr Meister gekreuzigt wurde und damit auch all ihre Träume von einem neuen Israel. Johannes schreibt es hier so: Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Der erste Tag dieser neuen Woche war für die Jünger ein ziemlich langer und ein ziemlich verwirrender Tag. Sie stehen absolut unter Schock. Und in diesem nebelhaften Zustand zieht immer wieder vor ihnen, vor ihrem inneren Auge vorbei, was in den letzten Tagen passiert ist. Oder in der letzten Zeit. Natürlich hat Jesus hat immer wieder gesagt, hey, Jungs, wisst ihr was? Ich werde bald gehen. Und sie immer so, ja, wohin denn? Und er da so, kann ich euch nicht sagen, aber können wir mit? Er ist ja ganz klar, die laufen ihm seit 3 Jahren hinterher, die wollen natürlich mit. Und er sagt, nö, bleibt hier. Aber ich sende euch den Tröster. Ah ja, danke. Das haben sie noch nicht so ganz kapiert, was es bedeutet. Und dann wird er tatsächlich gefangen genommen und brutal getötet. Was bleibt ihnen da anderes übrig, als sich zu verstecken? Also es ist ganz klar, dass sie die Nächsten in der Reihe sind, die Juden sich eigentlich schnappen, weil sie ja diejenigen sind, die diese gotteslästerlichen Gedanken, die Jesus propagiert hat, weitertragen würden. Deswegen knöpft man sich die natürlich als Nächstes vor. Deswegen versperren sie die Tür und haben Schiss. Und dann kommt noch an diesem Morgen diese Frau Maria und behauptet, das Grab sei leer. Total abgefahren. Petrus und Johannes gehen hin und sehen, Grab ist leer. Ja, macht's nicht besser. Der Typ ist auf jeden Fall nicht mehr da. Sie sehen es zwar mit ihren Augen, aber was es heißen soll, kriegen sie irgendwie noch nicht so richtig zusammen. Und dann kommt auch noch diese Maria irgendwann im Laufe des Tages nochmal vorbei und sagt, hey, ich habe den Meister gesehen. Ich habe erst gedacht, es war der Gärtner, aber dabei war es ja der Jesus. Ja, man kennt das. Verzweifelte Menschen sehen viel. Deswegen brummt es in ihrem Kopf einfach nur und sie verschließen einfach mal die Tür. Also sicher ist sicher, weil das ist einfach zu viel. Zu viel Verwirrendes, zu viel Enttäuschendes und zu wenig Jesus gerade bei uns. Kennst du solche Nebelzustände, wo man irgendwie kaum noch glauben kann, dass das, was Jesus über sich gesagt hat, stimmt, dass es den Typ überhaupt gibt, dass der noch lebt? Und kennst du diese Zustände, in denen du eigentlich nur noch ängstlich und enttäuscht in deinem Zimmer hockst, die Tür zuschließt und auf gar keinen Fall mehr raus in den Alltag, raus in dein normales Leben willst? Und Jesus scheinbar so gar nicht hilft, so gar nicht da ist. Und in diesem Nebelzustand schreibt Johannes seine Geschichte weiter. Der nächste Vers. Mit einem Mal kam Jesus, Tür war verschlossen, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite und als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Woran erkennen die Jünger Jesus? Einmal an Händen und Seite, natürlich, aber vor allem auch an seinen Worten. Er sagt, Friede sei mit euch. Und das ist so ein Jesus-Klassiker, das Friede sei mit euch, aber erst seitdem er ihnen verraten hat, dass er gehen wird. Vorher sagt er das nie im Johannesevangelium. Erst nachdem er ihnen sagt, Leute, ich muss gehen, aber Friede sei mit euch. Versteht natürlich, ja, danke. Passt nicht zusammen. Wenn du gehst, Friede, hallo. Und jetzt kommt er wieder und sagt, ich habe es euch gesagt, ich werde gehen, aber Friede sei mit euch. Und das bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Konflikten, sondern Friede im jüdischen Denken bedeutet die ganze Gegenwart Gottes, dass der Raum von der Gegenwart Gottes erfüllt ist und das spricht er ihnen zu. Erinnert ihr euch nicht, Friede sei mit euch. Und ich persönlich finde, ich kann es gut verstehen, dass die Jünger es wieder vergessen haben, dieses Friede sei mit euch. Man hat das mal erlebt, also ich habe das erlebt, dass Jesus das mal in mein Leben reingesprochen hat. Friede sei mit dir. Und ich habe es auch schon mal wieder vergessen. Und dann tut es gut, sich an die Situation zurückzuerinnern, wo ich gemerkt habe, gerade in diesen Nebelzustand der Verwirrung und Enttäuschung kommt Jesus rein und sagt, Friede sei mit dir. Woran erkennt man Jesus? An diesen Worten. Am Friede sei mit dir. Und alle entmutigenden Worte, die du in deinem Leben zugesprochen bekommst, die kommen nicht von ihm. So viel kann man, glaube ich, ziemlich sicher über Jesus sagen. Die entmutigenden Worte kommen nicht von ihm, sondern das Friede sei mit euch. Und dann schreibt Johannes weiter. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Der Erzähler interessiert sich nicht besonders für Sentimentalitäten. Keine Umarmungen, keine Freudentränen, sondern einfach nur nochmal, Friede sei mit euch. Und dann kommt er auch gleich zur Sache. Und übrigens, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und Sendung ist eins der allerwichtigsten Worte im Johannesevangelium. Also, wenn ich mit das Wichtigste, mit Jesus zusammen, um überhaupt zu verstehen, was Jesus im Johannesevangelium macht, muss man dieses Wort kapieren. Und deswegen möchte ich da jetzt ein bisschen drüber reden. Eine Sendung bedeutet nämlich in dem jüdischen Kontext nicht, dass da einfach jemand hingeht und sagt, hey, Benji, kannst du mal da hinten hingehen und Wasser holen? Also, dass ich ihn irgendwo hinsende? Bleib ruhig sitzen. Ich habe da was stehen, aber ich brauche gerade nicht. Danke. Eine Sendung bedeutet nicht nur, dass irgendjemand anders wegschickt, sondern bei den Rabbinern gab es einen Spruch, der lautet, also eine Regel, der Beauftragte eines Menschen ist wie dieser selbst. Oder anders gesagt, der Gesandte eines Menschen ist wie dieser selbst. Also wenn ich jetzt den Benji da hinten zum Wasser holen schicke, dann ist das wie wenn ich da hingehen würde. Also wenn da hinten der Achim steht und sagt, wie du willst Wasser? Unser Wasser ist teuer. Und dann sagt er, ich bin der Gesandte von Marco. Oh, okay. Und dann kriege ich Wasser. So ungefähr. Der Gesandte. Nicht, dass ich so eine Autorität hätte, aber naja. Der Gesandte repräsentiert den Sendenden. Und Jesus spricht von Gott 22 Mal, nicht als Vater, nicht als Gott, sondern er sagt einfach auf Griechisch steht da die witzige Formulierung ho pempsas me. Das heißt, hat nichts mit Pampers zu tun. Das heißt übersetzt, der, der mich sendet. So sagt er einfach so einen Begriff für Gott. Statt Gott sagt er einfach, oder Vater, der, der mich sendet. Und an einer Stelle sagt er auch, wer mich sieht, der sieht den Vater. Die Autorität für all das, was Jesus tut, die liegt nicht bei ihm, sondern die liegt bei dem, der ihn sendet. Und es geht noch weiter. Sendung auf Latein heißt Mission. Ein sehr besetzter Begriff, ich weiß, aber ich möchte ihn gerne mal in diesem Sendungsverständnis neu interpretieren. Jesus verkörpert Gottes Mission. Also Gott schreibt kein Buch, das er den Menschen dann auf die Erde schickt, in dem alles Mögliche drinsteht, sondern er schickt seinen eigenen Sohn. Und Johannes formuliert es dann am Anfang vom Johannesevangelium so, mit dem Lutherdeutsch, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter den Menschen. Man könnte da auch sagen, das Wort, das ist der zeitlose Gott, wurde Mensch und dann auf Griechisch heißt es eigentlich, und schlug sein Zelt unter den Menschen auf. Also man könnte eigentlich sagen, Gott wurde Mensch und zog in die Nachbarschaft. Das ist eigentlich das, was er gesagt hat. Gott zieht in die Nachbarschaft der Menschen und feiert mit seinen Nachbarn die schönen Seiten des Lebens und durchlebt die harten. Und Gott stellt in seiner Mission unmissverständlich klar, mir ist nicht egal, wie selbstzerstörerisch dieses Weltensystem, in dem jeder Angst hat, zu kurz zu kommen, wie selbstzerstörerisch dieses System ist, das ist ihm nicht egal. Jesus rückt das Bild des Vaters, Jesus rückt das Bild Gottes wieder zurecht und sagt, er gibt ihm ein Gesicht, Hände, Füße und lebt sozusagen Gottes Mission. Er ist sie. Jesus ist ein konkreter Mensch, der Gottes Charakter in das Leben anderer konkreter Menschen übersetzt. Das bedeutet Sendung. Und jetzt sagt Jesus, so wie ich gesandt bin, das heißt, so wie ich Gottes Charakter übersetze, so wie ich in Gottes Mission unterwegs bin, so sollt ihr es auch in meiner sein. Die Jünger wollen mit ihm mitgehen, sagen, können wir mitgehen? Und er sagt, nö, ich brauche euch hier. Ich brauche euch, damit ihr meine Mission weiterführt. Damit ihr weiterhin das Bild unseres Gottes, unseres Vaters zurechtrückt. Damit ihr zeigt, dass er wirklich für die Menschen ist. Und das bedeutet eigentlich auch für sie, rein in die Nachbarschaft. Raus aus ihrem Versteck, raus aus den geschlossenen Türen, hinein in den Alltag. In den Alltag, vor dem sie ja eigentlich Angst haben, zu den Juden, vor denen sie Angst haben. Toll. Danke. Also ich meine, dieser Jesus, der hat ja ziemlich unumstößliches Selbstbewusstsein, scheinbar, wie mich der Vater gesandt hat. Aber ich? Wie stellt er sich das vor? Und dann geht es in dem Text weiter und es heißt, und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Und er hauchte sie an. Erinnert euch das vielleicht an was? Sehr gut. Nicht an Zahnpasta-Werbung, sondern das auch. Er hat es auch gesagt, dass es sehr gut war. Es geht um die Schöpfung, wo Gott sozusagen den Körper des Menschen schafft, aber dann, da ist noch kein Leben. Der hat eigentlich alles, denkt man, aber Gott muss ihm noch den Atem, den Lebensatem einhauchen, damit dieser Mensch überhaupt leben kann. Und Johannes erzählt jetzt in dieser Geschichte sozusagen, dass Jesus den Jüngern neues Leben einhaucht, indem er ihnen den Geist gibt. Und hier passiert was ziemlich Großes. Er sagt jetzt so, Jesus wurde ja eigentlich gekreuzigt. Aber weißt du was? Der ist gar nicht tot geblieben. Der ist wieder auferstanden. Der ist wiedergekommen und hat etwas ganz Neues auf dieser Welt begonnen. Da kracht quasi Gottes neue Welt in seine alte Welt hinein. Und die neue Welt bedeutet, dass nicht der Tod das letzte Wort hat. Das heißt auch, dass Angst und Verzweiflung und die daraus entstehende Scham und der Egoismus nicht das letzte Wort haben. In dieser neuen Schöpfung, da weht ein anderer Wind. Da weht ein Wind, der die Nebelschwaden der Verzweiflung wegpustet. Und das alles passiert am ersten Tag der neuen Woche. Habt ihr euch vielleicht vorhin gemerkt, er sagt nicht, wo es ist. Er beschreibt eigentlich gar nichts von außen rum. Da verliert er nicht viel Worte darüber, außer dass die Tür zugeschlossen ist, sagt er beim ersten Tag der neuen Woche. Warum macht er das? Ich glaube, er möchte uns darauf hinweisen, dass Jesus, als er auferstanden ist, es war dieser Tag hier, da ist eine neue Zeitrechnung angefangen. Da ist die neue Schöpfung beginnt am ersten Tag der neuen Woche. Und in diese neue Schöpfung haucht er jetzt das Leben ein und sagt, hier, ihr habt den Heiligen Geist, durch den könnt ihr leben. Durch den könnt ihr so leben, wie ich Gottes Charakter in diese Welt hineingelebt habe. Und es geht hier nicht um eure Fähigkeiten, sagt er. Es geht nicht um das, was euch als Jünger auszeichnet, nicht das, was ihr könnt. Das ist dem ja ganz egal. Davon redet er gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass er sagt, ich bin der Sendende. Das heißt, alle Autorität gehört mir. Und ich wollte nur sagen, ich sende euch, genauso wie mich der Vater gesandt hat. Ja, okay. Ich wollte es einfach nur sagen. Also ich mache das so, sagte Jesus. Und wieder kommen wir zu dem Punkt, dass man denkt, okay, nachmachen, das zieht sich jetzt durch. Und er gibt den Jüngern sozusagen den Auftrag, nachzumachen. Aber wieder hat das Nachmachen auch seine Grenzen. Weil Jesus den Höhepunkt der Mission Gottes schon selbst vollbracht hat, wie er das sagt. Weil er ja schon durch den Tod gegangen ist und wieder in diese Welt gekommen ist und damit Gottes neue Welt schon angefangen hat. Die können und müssen die Jünger nicht schaffen. Das können sie nicht. Das hat Jesus gemacht. Aber er sagt, ihr dürft in der Freiheit dieser neuen Welt, mit diesem neuen, frischen Wind, den ihr mitkriegt, mit dem Aufwind, dürft ihr in die alte Welt gehen. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Er nimmt seine Leute nicht mit sich. Er schickt ihnen auch keine Engelarmee, die auf sie aufpassen, sondern er haucht ihnen den Heiligen Geist ein und schickt sie zurück in ihr Leben, in ihren Alltag, unter die Menschen, in die Nachbarschaft. Und sagt, so wie ich meinen Vater in konkrete Begegnungen übersetzt habe, so jetzt auch ihr. Und wenn man sich anschaut, wie Jesus das gemacht hat, da erzählt ja Johannes ganz viele Geschichten, da finde ich ein Wort ziemlich aufschlussreich, und zwar aus dem Lateinischen Interesse. Das benutzen wir ja eigentlich jeden Tag. Ich habe Interesse an dir, ich interessiere mich für dich. Ja? Das kann man so sagen, und man sagt so, ich habe Interesse an dir. Und man redet einfach nie miteinander, aber ich habe echt Interesse. Ich habe wirklich Interesse. Du kannst echt viel sagen, dass du Interesse an jemanden hast, aber wenn du nicht nah an ihm dran bist, dann ist es kein wirkliches Interesse. Das bedeutet, das lateinische Wort heißt inter, also unter, esse, sein. Also nur wer unter den anderen Menschen ist, kann auch wirklich Interesse haben. Kann sich nicht auf sein Sofa setzen und sagen, ich habe echt Interesse an den Menschen dieser Welt. Aber wenn man sie nie trifft, nicht unter ihnen ist, dann ist es kein echtes Interesse. Ich finde einen Satz ziemlich cool. Ein Theologe hat es mal so formuliert, er sagt, lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe. Er sagt, lass mich dich lernen, also lass mich, nimmt sich jemand anderen und sagt, du Nachbar, lass mich dein Denken und Sprechen lernen, damit ich daran meine eigene Botschaft neu verstehe, so wie ich sie dir überliefern habe. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat den Vater in konkrete Lebensbezüge, in konkrete Situationen übersetzt. Und dann kommt der allerletzte Satz von diesem ganzen Text. Und da führt Jesus nochmal aus, wie er sich das vorstellt und sagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Das ist ein ultra verwirrender Satz auf den ersten Blick. Also, es klingt ein bisschen so, als wären die Jünger dann die Sündenpolizei, die dann durch die Städte und Straßen fahren, immer sagen, Sünder, ich vergebe dir nicht. habe ich gesehen. Da hinten habe ich auch gesehen. Sünder, aber dir vergebe ich. Das klingt ein bisschen ziemlich abgefahren. Also die Vorstellung, dass irgendwie die Jünger jetzt sagen könnten, wem vergeben wird und wem nicht. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, so kann das nicht gemeint sein, wenn man sich das Johannesevangelium als Ganzes anschaut. Da ist zum Beispiel in Johannes 3, schreibt Johannes, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Es ist ganz klar, es ist in Jesu und Gottes Interesse, dass allen vergeben wird. Weil Vergebung ja auch sozusagen das Sinnbild eines Neuanfangs ist. Hast du bestimmt schon mal erlebt, dass irgendjemand dir endlich zusagen konnte, es ist vergeben, dass da eine Last von dir runterfällt und eine Beziehung wieder neu möglich wird. Du wieder neu durchatmen kannst. Und ich erinnere an letzte Woche, da haben wir gelernt, dass es bei Sünde nicht um Moralkatalog geht, nicht um Häkchen habe ich nicht gemacht, Häkchen habe ich nicht gemacht, habe ich nur, oh Scheiße. Sondern dass es bei der Sünde in Johannes vor allem darum geht, dass die Menschen Jesus nicht vertrauen, dass sie ihm nicht glauben können, dass er einen Gott repräsentiert, der es gut mit den Menschen meint. Das ist die Sünde, dass sie ihm nicht vertrauen können. Und Jesus schickt jetzt seine Jünger in diese Welt, und zwar nicht auf einem hohen Ross, die dann so friss- oder stirbmäßig durch die Städte reiten und sagen, Sünder oder nicht, jetzt. Weil diese Leute, diese Jünger, sind ja gerade selbst daran gescheitert, an Jesus zu vertrauen. Die sitzen gerade in ihrem Raum drin, haben die Tür verschlossen und können nicht glauben, dass er wirklich doch aus dem Tod wiederkommen sollte. Die können nicht glauben, dass sie irgendwie einen Tröster bekommen, der es möglich macht, in diese Welt zu gehen. Das können die alles nicht glauben. Sie scheitern jetzt gerade selbst am Vertrauen. Und diese Leute, diese eigentlich in dem Sinne Sünder, nimmt Jesus und sagt, ihr geht in diese Welt und vergebt den anderen, sprecht es ihnen zu. Und trotzdem macht er aber auch deutlich, dass sie diese Vergebung brauchen. Das steckt in dem zweiten Satz drin. Sie brauchen das. Jeder Mensch braucht es. Das heißt nicht mit dem Sündenknüppel aus dem Sack, einmal durch die Straßen und alle Verfehlungen einfach draufhauen, sondern sozusagen ein Tischlein deck dich bereiten, auf dem gezeigt werden kann, wie zerstörerisch Sünde ist. Was eigentlich mit Sünde gemeint ist. Und ich sage das nur ganz kurz. Sünde ist eigentlich der Sund, könnte man sagen, in dem wir alle auf die Welt kommen. Die Angst, mit der wir alle irgendwie auf die Welt kommen, zu kurz zu kommen. Die Angst, dass es jemand nicht gut mit uns meinen könnte und wir uns eigentlich um uns selbst kümmern sollten, weil es macht sonst keiner. Und aus dieser Angst entsteht dieses Gefühl, ich darf nicht so sein, wie ich bin. Ich muss mich verstellen, wenn die anderen sehen, wie ich bin. Und das kann nicht zu meinem Vorteil sein. Und so entstehen dann sozusagen Sünden, irgendwelche Aktionen gegen andere Menschen, die uns auseinandertreiben. Aber erstmal ist es der Sund, in dem jeder Mensch auf die Welt kommt und mit dieser Angst, wer kümmert sich denn um mich? Und aus dem entsteht dann so eine Haltung von, also dieser Gott, wenn es den überhaupt gibt, der auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, der kann es nicht gut mit mir meinen. Das ist das Nichtvertrauen auf Gott. Und das will Jesus ändern. Und deswegen ist er auf die Welt gekommen, um zu zeigen, wie der Vater wirklich ist, dass man ihm vertrauen kann. Und die Jünger sind jetzt in die Welt geschickt, um zu zeigen, dass es sich wirklich lohnt, zu vertrauen, diese Vergebung anzunehmen. Aber das ist auch absolut selbstzerstörerisch ist, es nicht anzunehmen. Weil es ja der Schöpfer, der Gott, der dich gemacht hat, ist, der für dich da ist. Und dieses Bewusstsein, das hat Jesus in jede Situation reingelebt. In jede Begegnung hat er das reingelebt, hinein übersetzt. Nicht indem er das Mini-Evangelium von einer Minute immer aufgesagt hat, wenn jemand zu ihm gekommen ist, sondern indem er in diesem Gottvertrauen jede Begegnung gelebt hat. All seine Worte waren davon geprägt, all seine Handlungen. Und er sagt, genau so, jetzt auch ihr mit diesem frischen Wind in euren Alltag, vor dem ihr eigentlich Angst habt. Das heißt Sendung. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ja, wohin denn? Das lässt er offen. Aber auf jeden Fall rein ins Leben, raus aus dem Versteck, aus ihrem nebligen Raum, mit dem frischen Wind, mit dem Heiligen Geist, den er ihm einatmet, zurück in ihr Leben. Da wird dann Sendung in jeder neuen Situation konkret. Und deswegen möchte ich dir ganz am Schluss diese Frage stellen, wenn er die Sendung offen lässt, weil er einfach allgemein sagt, so wie ich gesandt bin, so sende ich alle, die mir nachmachen möchten, alle, die zur Familie gehören, dann frage ich dich trotzdem, zu wem bist du denn gesandt? Die Sendung ist sehr allgemein und jeder muss irgendwie dann das aus seinem Leben dann konkret werden lassen. Zu wem bist du gesandt? Wer braucht dich, dass du dem Gott, den liebenden Vater, hineinlebst in jede Situation? Gibt es da vielleicht jemanden Speziellen, der das gerade besonders von dir braucht, zu dem du jetzt gerade vielleicht für die nächste Woche gesandt bist? Der Micha spielt einfach jetzt noch ein bisschen auf dem Klavier und wir haben hier auf den Tischlein ein paar Zettel. Nehmt euch einfach ein paar Minuten Zeit, Gott diese Frage zu stellen. Wenn er euch sendet und wenn er euch seinen neuen Wind mitgibt, dann will er euch, glaube ich, auch zu bestimmten Menschen schicken, bei denen ihr dann Interesse haben könnt, unter denen ihr sein könnt. Und fragt ihn doch einfach mal, zu wem möchtest du mich senden?
Thank you. kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du. Du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen, denn du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so